Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Also wenn man viele Feuersalamander sehen möchte, dann ist es total hilfreich, wenn man bei Regen geht, wenn es so ein bisschen warm, aber regnerisch und also ekliges Wetter, wo keiner geht. Und dann hat man plötzlich die Wege voll mit diesen Feuersalamandern. Und das ist wirklich total beeindruckend, diese Tiere zu sehen.
Herzlich willkommen zu unserer letzten Folge. Bevor du dich komplett erschreckst, wir pausieren den Podcast nur für kurze Zeit, keine Angst. Aber nach über 2 Jahren nonstop Arbeiten und wöchentlichen Veröffentlichungen haben wir uns eine Pause verdient. Und haben entschieden, dieses Jahr tatsächlich eine Sommerpause einzulegen. Die meisten sitzen eh am Pool oder sind tatsächlich am Reisen. Da braucht es wenig Inspiration für die nächste Reise. Und wenn man sie unbedingt sucht, ihr findet hier auf Off the Path fast 400 lange, lange Folgen zu vielen verschiedenen Destinationen. Also schaut gerne mal im Archiv vorbei. Wir sind im September vermutlich wieder zurück, hoffentlich mit neuer Energie und auf jeden Fall mit ganz vielen neuen Geschichten. Einige davon sind tatsächlich schon aufgenommen, ich kann euch sagen, die Warterei wird sich lohnen, denn wir werden richtig krass starten, wenn wir wieder zurück sind. Wir beenden diese lange Serie heute mit Michael, der nun auch schon zum zweiten Mal hier zu Gast ist. Vielleicht erinnerst du dich, er war vor ein paar Wochen hier und hat über die gelbe Via Alpina gesprochen, als er von Triest bis nach Oberstdorf gewandert ist. Heute ist er wieder mit einer Wandergeschichte zu Gast. Allerdings geht es heute um unser Mittelgebirge, dem schönen Harz. Was du alles im Harz erleben kannst und was das mit dem Stempelwandern auf sich hat und welche tollen Wanderwege vor allem diesen Sommer sich lohnen, das erfährst du heute. Und natürlich noch viel mehr. Mehr zu Michael findest du natürlich auch in den Shownotes. Und bevor ich mich in die Sommerpause verabschiede, hier noch ein kleiner Aufruf, mir auf Instagram zu folgen. Neben unseren Australien- und Afrika-Erlebnissen in den letzten Monaten geht es ab nächster Woche viel durch Europa. Es warten Reisen durch Slowenien, Österreich, Deutschland, Dänemark und Norwegen auf dich. In Österreich geht's nächste Woche los auf eine grandiose erneute Gravel-Reise. Ich freue mich sehr darauf. Ich fahre von Saalfelden bis nach Linz mit dem Gravelrad. Und im Anschluss geht's auf eine Hüttenwanderung mit unserer 6 Monate alten Tochter. Bin ich auch sehr, sehr gespannt darauf, wie das wird. Und ein Roadtrip durch Norwegen wartet noch auf uns und noch ein paar Reisen durch Deutschland. Also kommt gerne vorbei auf Instagram. Und ansonsten hören wir uns hier, wenn du magst, wieder im September vermutlich. Also, pass auf dich auf und viel Spaß mit Michael. Und folg uns auf Instagram unter Off the Path natürlich, ne? Also, bis dann. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, freut mich, dich wiederzusehen.
Viele Grüße nach Hannover aus Johannesburg. Ich hoffe, aus meinem Hotelzimmer. Ich hoffe, die Verbindung hält über diesen kompletten afrikanischen Kontinent bis zu dir. Ein bisschen wackelig ist sie schon, das merke ich hier und da, aber ich glaube, das kriegen wir schon hin in der nächsten Stunde. Ich freue mich, dass du da bist, denn wir sprechen endlich über dein Herzensthema, über den Harz. Genau. Du bekommst ihn endlich.
Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Ich war gerade auf dem Lykischen Weg. Das ist ein Weg in der Türkei. Und dann sage ich immer, das ist so, der Harz ist das Trainingsgebiet für Wege, die dann irgendwo ganz woanders stattfinden. Und da bin ich halt fast jedes Wochenende.
Ja, du lebst in Hannover. Das ist also quasi dein nächstes Wandergebiet, was ein paar Höhenmeter halt auch bietet.
Ja.
Und das deutsche Mittelgebirge. Darüber sprechen wir jetzt heute mal so ein bisschen. Denn du hast ja schon viel, bist ja viel dort, bist ja fast jedes Wochenende dort anzutreffen. Also ein wahrer Experte. Und du bist ja absolut wanderbegeistert. Du warst ja erst vor kurzem schon hier Gast im Podcast, als wir über die Via Alpina gesprochen haben. Dein Thru-Hike von Triest bis nach Oberstdorf. Und erzähl mal so ein bisschen, was begeistert dich denn jetzt so am Harz?
Also als erstes begeistert mich, würde ich sagen, die Nähe. Nicht, weil das ist das erste Wandergebiet, was also am dichtesten dran ist, wo ein paar Höhenmeter sind. Wir haben den Deister hier noch im Norden, aber das ist nur ein einziger Höhenzug. Und im Harz, der ist ziemlich groß. Und ich kann diesen schönen Vergleich machen, nämlich der Harz ist fast so groß wie das Saarland. Und keiner kann sich vorstellen, wie groß das Saarland ist. Aber dieser Vergleich wird immer gerne genommen in der Presselandschaft. Nicht? Also ist relativ groß. Der ist 110 Kilometer breit und ungefähr lang und 30 bis 40 Kilometer breit. Und es ist erstaunlich, wie viel tausende Kilometer man dort gehen kann und durchaus mit vielen Höhenmetern. Nicht? Ich war jetzt letztes Wochenende gerade da. Das war im Okertal. Dort sind ganz viele Klippen. Und das waren innerhalb von dreieinhalb Stunden waren das fast 600 Höhenmeter. Nicht? Also das ist schon ganz ordentlich.
Ja.
Und deswegen bin ich natürlich gerne da.
Ja, wir haben ja natürlich auch mit dem Harz haben wir ja auch den Brocken, der ja auch recht hoch ist.
1100.
Man muss das immer in Relation sehen. Also in Relation zu Restdeutschland ist das sehr hoch. In Relation zu benachbarten Ländern ist das halt immer sehr wenig. Aber für die Norddeutschen, ja, für uns Norddeutsche ist das halt eben schon ein ordentlicher Berg.
Ja, muss man sagen. Nicht? Und den kann man auch in verschiedener Art und Weise erklettern. Nicht? Also es gibt da ganz bequeme Wege, es gibt die Bahn, die man sicherlich kennt, nicht? Die Dampflok, die da hochfährt zum Brocken. Und es gibt ganz viele Wege und die kann man dann entsprechend lang machen, entsprechend mit steilen Höhenmeter versehen oder mit Streckenlänge versehen. Nicht? Er ist dann natürlich schon so der zentrale Berg im Harz.
Ja, aber es gibt halt eben auch deutlich mehr und darüber sprechen wir so ein bisschen. Du bist ja auch, du hast schon super viel da gewandert. Du bist ja auch mit deinem Sohn, glaube ich, auch schon den Hexenstieg gewandert. Also ich persönlich bin ja bisher sehr selten im Harz gewesen, auch noch nie auf dem Brocken gewesen. Also Schande über mich. Ich gehe halt immer. Ich habe halt in den in den richtigen Bergen gelebt.
Ja, Kramisch das gelebt. Ist,
deswegen genau. Hat es mich halt oft dann nicht so hingezogen. Aber jetzt als frischer Hamburger, der in der Nähe von Hamburg lebt, ist das jetzt natürlich auch für mich der nächste richtige Berg. Ne? Also wer weiß, vielleicht inspirierst du mich ja doch ein bisschen heute irgendwann mal hinzufahren.
Du hast bei dir noch die Harburger Berge, aber die sind dann doch noch viel niedriger. Ja. Aber die gibt es dann im Süden von Hamburg.
Also letztens hätte es mich tatsächlich mal kurz, habe ich überlegt, fürs Wochenende runterzufahren in den Harz, aber eher fürs Radfahren, um ein paar Höhenmeter zu machen, denn das kann man da ja auch ganz gut. Es ist halt eben für beide Sportarten perfekt.
Sogar für mehrere noch, nicht? Also klettern kann man da auch, nicht? Letztes Wochenende im Okertal habe ich sehr, sehr viele Kletterer gesehen, nicht? Sowohl, nicht, die sich die hochgeklettert sind, als auch viele, die mit Boulderplatten unterwegs waren. Nicht? Also da ist in viele Richtungen was los. Ein bisschen Wassersport gibt es da auch, aber nur wenig. Nicht? Aber vor allen Dingen eben Mountainbike fahren natürlich. Da gibt es auch eigene Strecken für. Nicht? Da gibt es sogar an einer Stelle eine Seilbahn, wo man sein Mountainbike wieder nach oben bringen lassen kann und sich selbst, damit man den Aufstieg nicht hat. Und Rennradfahren natürlich auch. Wobei man dann schon gucken muss, welche Strecken man fährt, weil die klassischen großen Strecken natürlich auch mit viel Autos dann unterwegs sind.
So, das, was ich vorher gesehen habe, ist jetzt passiert.
So, da bist du wieder. Ja.
Das tolle Internet hat halt ich geschafft bis nach Hannover.
Ja, also ich bin damals tatsächlich ja auch mit dem Fahrrad durch Afrika gefahren, ne? Vor langer Zeit. Unvorstellbar, da gab es noch kein Internet.
Ja.
Und da gab es noch keine durchgängigen Landkarten oder geschweige denn du irgendwie per Navigationssystem von Nairobi bis nach Kapstadt oder sowas. Nicht? Das war noch mit so handgemalten Karten, wo auch schon mal die ein oder andere Millionenstadt fehlte. Das war schon sehr spannend. Nee, aber insofern ist es ja schön, dass es meistens funktioniert.
Ich hab jetzt auf mein Handy gewechselt und schauen wir mal, ob das jetzt irgendwie hält und ob ich überhaupt genug Daten habe. Ich baller die jetzt einfach raus. Ich brauche es nämlich nur noch bis morgen. Aber lass uns einfach direkt einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ich habe deine letzte Antwort nicht gehört, aber ich kann sie mir ungefähr vorstellen. Du hast von verschiedenen Sportarten gesprochen. Jetzt erzähl mal, welche Wanderwege für dich so besonders empfehlenswert sind, wenn du an den Harz so denkst und so, die du schon gemacht hast.
Also es gibt im Harz ganz viele lange Wanderwege, auch mehrtägige Wanderwege, und es gibt sogenannte Themenwege, die dann eintägig sind. Und das Besondere am Harz ist, dass wir dort eine Besiedelung haben, die vor 3000 Jahren begonnen hat. Und da sind im Laufe der Zeit über 500 Burgen und Schlösser gebaut worden. Und diese Burgen und Schlösser, die Geschichte des Bergbaus und so weiter, das kann man bei den Wanderungen natürlich immer sehen. Und das sind so die Themen, die solche Wege dann auch interessant machen. Und ich fange mal, den Hexenstieg hatten wir eben, nicht? Den bin ich mit meinem Sohn damals gegangen, als er 11 Jahre alt war. Das ist so ein Premium-Wanderweg, nicht? Der ist dann auch zertifiziert und ganz bekannt, und da gehen auch ganz viele Menschen. Das ist was ganz Besonderes. Aber es gibt zum Beispiel auch den Grenzweg. Das heißt, ein Weg, der entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze geht. Sehr interessant, weil du da immer wieder ein paar Mauerreste findest, mal ein paar Pfeiler findest, wo noch DDR draufsteht. Dann geht's über den Brocken. Der Brocken hat ein tolles Museum. Nicht? Der Brocken war ja damals der Horchposten vom Osten Richtung Westen. Das war ja DDR-Bereich, nicht? Der Brocken. Und bis auf die andere Seite wieder runter, wo es dann verschiedene Einrichtungen gab, die man dann auch so am Weg besuchen kann. Dann gibt es den Klosterweg, völlig anderes Thema, nicht? Das heißt, das ist mehr so im Norden des Harzes, dass man dann von einem Kloster zum nächsten geht, und das geht auch über weit über 100 Kilometer. Nicht? Das ist dann mehr so im Vorharz, aber dadurch natürlich ein ganz interessantes anderes Thema. Mir fällt ein der Dampflokstieg. Das ist ein Themenweg im Süden vom Harz, wo es über ganz viele Klippen geht, ganz einsame, schmale Wege, wo man am Ende dann mit der Dampflok dann eben wieder zurückfahren kann. Und das macht es so interessant, weil diese Wege so grundsätzlich unterschiedlich sind, obwohl sie alle in der gleichen Region sind. Nicht? Und dann gehst du mal, nicht, an alten Bergbau Einrichtung vorbei, du kannst Bergwerke besichtigen. Nicht? Es gibt in Goslar das Weltkulturerbe Rammelsberg. Nicht? Da ist über 1000 Jahre, ist da bis 1988 ist da Silber zum Beispiel gefördert worden. Also ein wirklich großer Spielplatz für alle Interessen, die man so haben kann. Nicht? Und im Grunde habe ich den Weg dahin gefunden, weil ich auf dem ersten oder beim ersten Besuch im Harz, als wir nach Hannover gezogen sind damals, da stand so ein kleiner grüner Kasten an einer Talsperre. Und da drin waren Stempel. Und es gibt etwas, das heißt Harzer Wandernadel. Das wusste ich da noch nicht. Aber das bedeutet, dass du an 222 Stellen im Harz Stempelkästen stehen hast. Das mag für den einen oder anderen völlig egal sein, aber die, die auch früher in den Alpen unterwegs waren, kennen das ja aus den Hütten. Nicht? Man sammelt die Stempel der Hütten. Und wenn man dann im Ötztal unterwegs ist, nicht, dann haben sie dann verschiedene Wandernadeln, die man dann kriegt. Das freut die Kinder und ehrlicherweise auch die Großen. Und das ist im Harz auch installiert worden, aber in einer Dimension, die mir völlig unklar war, weil ich kenne jede Hütte im Ötztal, nicht, weil es da eben diese schicken Stempel immer gab und wir immer was Neues besucht haben. Aber 222 Stempel, ich meine, das ist ja echt eine Dimension. Und den haben wir da gesehen, diesen grünen Stempelkasten. Und dann habe ich mit meinem Lütten versucht, mal eine längere Strecke zu machen. Ne? Der war da 11 Jahre alt und dann habe ich gedacht, Mensch, dann gehen wir mal über den Hexenstieg. Ne? Der ist bekannt, der ist 100 Kilometer lang, der ist bestens ausgeschildert, sehr schöne Wanderinfrastruktur. Das heißt, man findet auch Übernachtungsstellen. Und das Besondere dabei war natürlich, mit einem 11-Jährigen kannst du nicht 20, 30 Kilometer am Tag wandern, sondern du musst ein bisschen Programm haben. Nicht? Ein Programm hast du am Weg, nicht? Weil da sind natürlich Bäume, Bergwerk, mal eine Burg oder irgendwas. Aber nachmittags muss irgendwas passieren. Und dann habe ich gedacht, eigentlich suche ich mir jetzt so einen Wanderführer, der das beschreibt, Hexenstieg für Kinder, und dann geht's los. Und den gab es überhaupt nicht, nicht. Und da fing ja meine Geschichte an, dass ich alles das, was ich im Harz gemacht habe, auch aufgeschrieben habe. Und habe dann eben zusammengesammelt, wie man denn mit einem kleinen Kind im Harz durch die Gegend gehen kann. Damit man vormittags 10, 12, 15 Kilometer vielleicht läuft und nachmittags dann mal, was weiß ich, in ein Museum geht, in eine Therme geht, in eine, irgendwo so ein Spielpark geht oder so. Nicht? Also da gibt es dann ganz viele Geschichten. Ne? So war der Zugang dann. Nicht? Und dann haben wir tatsächlich irgendwann den sogenannten Wanderkaiser geschafft. Das heißt, wir haben alle 222 Stempel eingesammelt. Wow. Das hat 7 Jahre gedauert. Wow. Ja, es hat 7 Jahre gedauert, was echt lange war. Aber er war mit dem Thema dann noch einigermaßen durch. Aber ich war so richtig angefixt. Und da das dann in der Nähe hier ist, habe ich gesagt, da kann man ja mal so ein paar Challenges draus machen. Ne? Und die nächste Challenge war dann, diese vielen Stempel auf möglichst kurzer Strecke zu erwandern. So, nicht? Also kannst du jedes Wochenende eine Wandertour planen, nicht? Guckst, wo kannst du übernachten. Und das hat dann 3 Jahre gedauert beim zweiten Mal. Und da habe ich gedacht, Mensch, keiner hat darüber irgendwas aufgeschrieben. Hier sind tausende Leute, die da unterwegs sind im Harz. Das muss ich doch mal dann richtig aufschreiben. Und da habe ich von der ersten Wanderung, um diesen Wanderkaiser zu erlangen, bis zum Wanderkaiser jede Tour aufgeschrieben. Nicht? Du kennst ja meine Hartnäckigkeit, nicht? Schon von der zweimonatigen Wanderung durch die Alpen. Nicht? Und das habe ich dann hier über, 7 Monate. Da war ich dann damit durch und habe wirklich aufgeschrieben, wie man diesen Wanderkreise erreichen kann. Weil für mich war das zu Anfang etwas, wo ich gesagt habe, das geht gar nicht, nicht, so viel einzusammeln kreuz und quer da im Harz. Aber das hat funktioniert und das hat Spaß gemacht. Und habe dann gemerkt, dass es so unendlich viele Weitwanderwege eben gibt, die alle verschiedene Themen haben, nicht, die ich eben schon mal so ein bisschen angerissen habe, und die einfach auf so vielen Ebenen interessant sind. Nicht, dieses Bergbaugebiet, nicht, ich habe den Rammelsberg eben genannt als Weltkulturerbe, aber es gibt ja zum Beispiel auch die sogenannten Wasserwanderwege. Nicht? Früher ist das Wasser, was im Bergbau entweder gebraucht wurde oder auch abgeführt werden musste, weil zu viel Wasser da war, das wurde in Kanäle geleitet. Und diese Kanäle gibt es immer noch und die werden immer noch betrieben. Das ist ein eigenes System. Und neben diesen Kanälen, Kanal ist übertrieben, das sind kleine Gräben eigentlich, daneben sind Wanderwege. Die sind waagerecht. Also ne, da kann man also sehr schön auch gehen, auch wenn man nicht so hochklettern will oder so. Und liegen natürlich sehr idyllisch. Wieder ein ganz anderes Thema. Nicht? Und dann kommst du von einem Bergwerk zum nächsten und dann siehst du zwischendurch mal Gruben, da kannst du mal reinklettern oder mal reingucken, was es sehr faszinierend macht. Viele verschiedene Gesteinsschichten, die es da gibt, nicht? Die das... dann findest du natürlich auch mal, einen bunten Stein und denkst, oh, das ist ein alter Dinosaurier oder so. Also es sind jetzt so ganz viele Sachen, die man so auf den Wegen da sehen kann. Und dann hast du viele Burgen. Manche Burgen haben auch noch eine Gaststätte drin, dass man da mal einkehren kann. Ich finde, das ist relativ selten, aber gibt es eben auch. Was dann natürlich manchmal das Highlight des Tages ist, nicht? Dass du irgendwo dann mittags reinkommst und dann da ein schönes Bierchen bekommst oder irgendwas nicht alkoholisch ist. Nicht? Und du hast natürlich auch noch viele interessante Städte im Harz, so Wernigerode oder Wernigerode ist so ein einigermaßen bekannter Ort, weil alles Fachwerkbauten, nicht da ganz viel. Oder meine Lieblingsstadt ist zum Beispiel auch Stolberg. Das kennt kaum einer. Nicht? Also das ist so ein schönes, super kleines Fachwerkstädtchen. Das ist ein Traum, sowas. Nicht? Und da gibt es dann, um das fortzusetzen, da gibt es dann zum Beispiel einen Aussichtspunkt, der heißt Lutherblick. Da kann man auf dieses schöne Städtchen im Tal schauen. Und den gibt es da, weil Luther damals da entlang gewandert ist. Nicht? Und das ist natürlich historisch belegt. Es gibt ja sogar den Lutherweg tatsächlich auch, quer durch den Harz. Der führt dann noch deutlich weiter bis zu dem kalten Punkt, wo er dann sich erkältet hat und wo er dann ja auch gestorben ist. Und auf dem Wege gibt es dann immer so extra Hefte, die diesen Weg beschreiben und die Landschaft beschreiben, die Menschen, in dem Falle auch zu Zeiten von Luther, wie es da ausgesehen hat, nicht, dass das Schloss in Mansfeld noch gar kein Schloss war, sondern damals eine Burg war. Also man erlebt einfach, man erfährt einfach sehr viel, nicht, sowohl historisch als auch so landschaftlich über diese Region. Und das hat mich völlig überrascht, ehrlicherweise. Nicht? Und die Abwechslung, war ich sehr begeistert von.
Ja, also es hört sich auf jeden Fall sehr abwechslungsreich an, weil ich habe den Harz, ehrlich gesagt, als so ein echt leicht altbacken Reiseziel in Erinnerung gehabt, wo die Infrastruktur relativ alt ist, wenig modern ist und immer als sehr langweilig abgestempelt habe.
Ja, total. Also ich bin ja in Hamburg groß geworden, nicht? Und in den 70er, 80er Jahren, nicht? Da sind die Hamburger in den Harz gefahren, um da dann zum Skilanglauf zu fahren oder so. Und so 70er, 80er Jahre sah da auch sehr viel aus. Und die Ferienwohnungen, die man dann in den 2000er Jahren hatten durchaus die gleiche Einrichtung wie damals in den 70er Jahren. Ne? Ja. Habe ich auch alles erlebt.
Deswegen, also ich
findest du auch immer noch.
Ja, ganz viel. Deswegen, also auch meine relativ aktuellen Reisen, die jetzt ein paar Jahre her sind, ne, so 3-4 Jahre, da habe ich mir gedacht, so, das ist doch hier alles nicht neu.
Ja, und das ist. Das ist an vielen Stellen immer noch so, aber es hat sich an ganz vielen Stellen eben auch verändert. Und das als Externer so herauszufinden, ist manchmal gar nicht so leicht.
Ja.
Nicht? Also wenn du ein Hotel anwählst, weißt du nicht, ist das ordentlich eingerichtet oder nicht.
Aber ich muss sagen, du musst in Deutschland allgemein relativ vorsichtig sein bei Hotels und darfst dich nicht immer auf die Bilder verlassen, weil du oftmals echt so richtig uralte Hotels hast, wo viele Leute immer noch drauf stehen, aber ich glaube, dieses Klientel, das verabschiedet sich langsam. Wenn ich in dieses Hotel reingehe, dann möchte ich am liebsten einfach direkt wieder umdrehen.
Das heißt dann manchmal Retro, ist aber einfach nur alt.
Ja. Nee. Wie bist du denn da an die ganze Sache rangegangen? Ich meine, du hast jetzt wirklich super viele Informationen hier schon geteilt, aber wie hast du diese Informationen gesammelt? Also wir sprechen ja jetzt hier auch aus Erfahrung aus vielen, vielen Jahren. Wie sammelst du das? Wie packst du das zusammen?
Also ich habe mich, erstmal die Orientierung war mit diesen Stempeln und dann ist halt immer die Frage, wie weit muss man dann dahin fahren und muss man da vielleicht sinnvollerweise übernachten? Nicht? Dann war also die Frage, nehme ich irgendwo ein Hotel, dann kann man mal schauen, wie sieht denn das hier aus und welches Hotel hätte ich gerne? Und wenn man dann so abends durch so einen Ort geht, kann man gucken, okay, beim nächsten Mal gehe ich mal in das andere Hotel, was vielleicht ein bisschen besser aussieht, ein bisschen fitter ist. Oder eben auch Zelten, nicht? Also der Zelten darf man in Deutschland ja nicht ohne Zeltplätze, aber es gibt auch viele Zeltplätze im Harz. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Hütten, die es dann so, also Schutzhütten richtig, nicht, wo man dann im Notfall auch mal übernachten kann. Das heißt, ich habe mir die Strecken ausgesucht, habe dann geguckt, wenn ich dann nicht im Zelt übernachten wollte, sondern in einer Pension oder so, in welchen Orten gibt es denn da eine Pension? Nicht? Und das geht manches Mal mit den großen Klassikern wie Booking.com, aber tatsächlich muss man dann einfach auch mal auf so eine Karte, sich auf so eine Karte reinzoomen und dann mal schauen, welche Pension gibt es denn da zum Beispiel vor Ort. Ich bin da auch nicht so anspruchsvoll, ehrlicherweise, aber manches Mal sind da doch ein paar sehr schöne dabei und manches Mal auch welche. Ich weiß doch, wir haben da mal Silvester gefeiert. Also das war wie damals, man konnte früher mal in Hamburg die Sachen, die man nicht mehr haben wollte, auf die Straße stellen, damit sie andere abholen. Und genau so sah das aus. Das war der Hammer. Aber das ist wirklich, es wird deutlich seltener, nicht? Und wir haben viele dort, die ihre Pension dann auch gerne verkaufen wollen, weil sie alt geworden sind, nicht? Da muss man da viel Geld investieren. Es gibt eine ganze Menge Holländer interessanterweise, die dort auch Einrichtungen gekauft haben. Holländer mögen Berge ja immer gerne, nicht? Und da sind einige auch hängen geblieben, machen dann neue Einrichtungen auf. Und es wird einfach unglaublich viel modernisiert. Nicht? Das ist ja, also manchmal ist es Glück dabei. Ich habe mittlerweile selten Pech. Also ist dann, ja, also in der Regel funktioniert das schon ganz gut.
Ja, also es gibt ja auch, ich musste gerade mal nachschauen, The Heart Hotel in Braunlage. Das ist ja mittlerweile eins so dieser moderneren Design-Boutique-Hotels. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, das, nee, kenne ich nicht, aber sowas gibt's natürlich auch da, ja.
Und aber das ist halt so ganz interessant, weil du bist dann halt in diesem The Harz Hotel, was super modern ist und eigentlich echt ganz cool ist, aber dann läufst du halt durch diesen Ort Braunlage, der halt einfach wirklich super in der Zeit stehen geblieben ist. Das ist halt echt, ja. Und dann da ein Hotel, dann ein Restaurant zu finden nachts oder abends ist dann auch wieder immer schwierig. Das ist meine Erfahrung immer gewesen.
Also man sollte sich informieren, wie lange die Küche auf hat, in welchem Ort auch immer und ob das einzige Restaurant im Ort nicht zufällig gerade eine geschlossene Gesellschaft hat. Und ich habe tatsächlich auch 1, 2, 3 Mal einfach tatsächlich einen Pizzaservice anrufen müssen, der dann aus dem nächsten Ort kam.
Ja.
Das passiert aber selten so. Ne? Also, nee, ich will da die Fahne schon hochhalten. In den kleinen Orten gibt es natürlich nicht so viele Unterkunftsmöglichkeiten. Und auch nicht so viele Restaurantmöglichkeiten. Aber also gerade Braunlage zum Beispiel, das ist abends meist, also das ist oft abends ausgebucht. Das heißt, da musst du echt reservieren, sonst kriegst du keinen Platz mehr.
Ja, ja.
Und ich habe auch schon mal eine Stunde oder anderthalb in einem Restaurant gewartet, um dann irgendwann einen Platz zu bekommen, nicht? Um dann essen zu können. Und wenn du den ganzen Tag gewandert bist, dann fällt einem das Letztes ein, dass man jetzt noch mal lange warten möchte aufs Essen, weil man hat natürlich Hunger. Nicht?
Ja.
Aber das ist etwas, das sind die Rahmenbedingungen, die lernt man irgendwann kennen und weiß, wie man sich dann darauf ganz gut einstellen kann. Und diese, gerade diese alten Orte haben zum Teil ja auch echt Charme, nicht? Also gerade wenn es um die Fachwerkhäuser geht, nicht? Oder um alte, ja, Schlösser, Burgen und Co., nicht? Das ist schon toll. Es gibt einen großen Unterschied, finde ich, zwischen Ost und West schon, nicht? Weil der ganze Westbereich, Bad Harzburg oder Braunlage, was du gerade genannt hast, nicht? Das ist ja ehemaliger Westharz. Im Ostharz ist sehr viel Neues entstanden, was entsprechend auch dann die Qualität da natürlich hat, aber auch viel Altes steht noch rum. Das ist so diese Mischung, nicht? Dass man durch so einen Ort geht und denkt, das ist ja hier super schöne Häuser da hinten, aber diese 10 Häuser hier wäre ja schön, wenn die auch mal abgerissen werden würden. Das passiert immer noch, aber diese beiden West- und Ostharz, die haben einfach auch ja sehr unterschiedlichen Charme. Nicht? Wenn du letztens da warst, hast du im Nationalpark und im Westharz wahrscheinlich sehr viele abgebrochene Bäume gesehen und kaputte Baumbestände.
Ja, absolut.
Und wenn du in den Ostharz fährst, da hast du einfach schon immer Mischwald und das ist ein wunderschönes Gehen da. Nicht? Und ich höre immer wieder von Menschen, die sagen, ja Mensch, der Harz, da sind alle Bäume kaputt, weil sie wieder zum Brocken hochgefahren sind. Und der Brocken ist Nationalpark. Nicht so. Und wenn du einen Nationalpark, was ich den Bayerischen Wald zum Beispiel kennst da unten, nicht, da wird auch nichts mehr gemacht. Wenn da ein Baum umfällt, dann liegt er da. Und in 50 Jahren sieht das schick aus, weil dann haben die ganzen Käfer den Baum zersetzt und da wachsen jetzt andere Bäume. Und das ist der Plan im Harz natürlich auch. Aber in dieser Phase, in der wir da sind, gerade im Westharz und im Nationalpark, ist das schon manchmal sehr gewöhnungsbedürftig.
Ja, ich erinnere mich hier, Torfhausmoor oder so heißt das doch, oder? Da ist ja auch so unglaublich viel kaputt.
Ja, also im Prinzip ist da alles kaputt. Aber ich kenne den Harz ja schon aus Zeiten des sauren Regens. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt von früher. Da warst du wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner.
Nee, also ich erinnere mich nicht, aber ich weiß, was es ist. Erklär für alle, die es nicht wissen.
Genau, also da war es so, nicht, da waren die Bäume im Harz auch alle kaputt, nicht, weil der Regen, der saure Regen kam dann aus dem Osten herüber, von den großen Fabriken und so weiter. Und da war das Thema, der Harz geht kaputt, da wird kein Baum mehr stehen, weil so viel saurer Regen runterkommt. Mittlerweile muss man sagen, nö, der Baumbestand ist alles wieder da. Das war irgendwann in den 80er Jahren. Das heißt, wir reden also jetzt mal gepflegt über 40, 50 Jahre. Und da hat sich der Baumbestand natürlich erholt. Die Natur erholt sich, auch wenn wir da nicht so viel rummachen. Aber im Westharz ist halt sehr viel nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel Fichte gepflanzt worden. Fichte braucht Wasser. Und wenn es dann ein bisschen trockener wird aufgrund des Klimawandels, dann ist das das eine Problem und dann sind die Bäume anfällig für die Borkenkäfer. Mhm. Und die haben die ganzen Bäume einfach zerfressen und dann werden die in den meisten Gebieten im Harz werden sie abgeräumt, aber im Nationalpark nicht. Da bleiben sie im Liegen und dann sieht das aus wie Mikado, großes Mikado dort. Die liegen da kreuz und quer, die Bäume. Und das hatten wir jetzt letztes Jahr zwei, dreimal, nicht? Wenn dann ein Brand ausbricht, dann kommt natürlich keiner mehr rein, weil die Bäume kreuz und quer liegen. Und dann brennt das plötzlich mal wieder da unten. Nicht? Also das sieht an einigen Stellen schon wirklich schlimm aus, gerade wenn man das von früher kennt. Aber ich beobachte das nun auch schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren fast. Es wird wieder grün. Und es gibt dann noch einen ganz anderen Effekt, der sehr interessant ist. Den habe ich zuerst ein bisschen abgetan, aber das heißt neue Sichtachsen schaffen. Und das war die Erläuterung dazu, zu sagen, okay, die Bäume sind weg, aber dafür könnt ihr jetzt weiter gucken. Mhm. Um das jetzt mal so salopp zu übersetzen. Und das stimmt tatsächlich. Also dass gerade die Klippen, der Harz hat ganz viel sehr, sehr, sehr spannende Klippenbereiche, die kommen natürlich viel besser zur Geltung dadurch. Nicht? Und zuerst habe ich gedacht, naja, doofe Ausrede, aber an vielen Stellen ist es wirklich so, dass es hat wirklich schöne neue Ausblicke dadurch. Nicht? Was stärker geworden ist, ist der Wind. Das ist etwas, was ich interessant finde. Das merkt man wirklich deutlich, nicht? Dadurch, dass die vielen Wälder weg sind, ist der Wind da, hat er höhere Geschwindigkeiten und haut natürlich auch die restlichen Bäume um.
Mhm, klar.
Nicht? Das passiert dann natürlich. Auf der anderen Seite, es grünt wieder. Und so wie ich damals die Bäume nach dem sauren Regen habe wieder wachsen sehen, so sehe ich das jetzt auch schon nach dem Borkenkäferbefall. Nicht, dass die ersten Gebiete da einfach wieder erstmal unten grün werden. Das heißt, nicht, der Bodenbewuchs ist plötzlich ein ganz anderer. Nicht, ganz viele Himbeeren und Brombeeren plötzlich, weil es eben so hell geworden ist und nicht, weil da die Nährstoffe plötzlich dann anders sind. Und wo die ersten Bäume einfach wieder wachsen. Ja,
es ist schon faszinierend, ne, wie sich diese ganze, wie fragil diese Umwelt ist und wie schnell sie sich aber dann doch wieder anpasst, ne, nachdem sie halt lange Zeit gebraucht hat, um darauf klarzukommen. Aber dann kommt irgendwann dieser magische Switch, wo es dann nicht mehr nur bergab geht, sondern dann wieder ganz leicht bergauf. Und dann geht es aber ganz schnell irgendwann bergauf.
Genau, und also ich sammle jetzt immer diese Stempel da weiterhin, weil es einfach eine schöne Möglichkeit ist. Aber dadurch komme ich an jeden Ort ungefähr alle 1 bis 2 Jahre und kann dann die Veränderungen sehen, die dort in dieser Zeit passiert ist. Und deswegen beruhigt mich das jetzt, nicht? Weil ich einfach sehe, wie grün es an vielen Stellen schon wieder geworden ist. Nicht? Natürlich erstmal anders. Nicht erstmal der niedrigere Bewuchs, nicht? Aber dadurch hast du dann im Sommer mehr Himbeeren und viele Erdbeeren übrigens auch. Da wachsen auch viele Erdbeeren oder auch Blaubeeren, nicht? Was niedrigen Bewuchs angeht. Was ein bisschen zurückgeht, gerade sind die Pilze, nicht? Weil wenn die schönen Kiefer- und Fichtenwälder weg sind, dann gibt es an den Stellen keine Pilze mehr. Und wenn man so schöne Pilzstellen hatte, dann sind die plötzlich nicht mehr da. Sehr ärgerlich. Da muss man wieder neue suchen.
Ja.
Nicht? Aber auch das ist natürlich etwas Schönes in so einem Mittelgebirge, nicht? Dass man da mal gucken kann, was wächst da eigentlich und kann man das eigentlich essen.
Ja.
Gibt eine Menge von.
Du bist ja wirklich fast jedes Wochenende dort, ne? Und ich meine, durch diese ganzen, also wenn du nicht irgendwo auf einer Via Alpina oder jetzt halt eben in der Türkei wandern warst oder so, ist der Harz deine Stammstrecke, wo man dich so oder Stammgegend, wo man dich anfindet. Du hast auch ein Buch darüber geschrieben, ne? Oder aufgelegt?
Ja, also tatsächlich das drei. Das erste war über den Hexenstieg mit dem Kind. Das zweite war, wie schafft man es, 222 Stempel einzusammeln. Und das dritte ist jetzt wirklich über alle Langstreckenwege, die es im Harz gibt. Also einfach nur alle. Ich habe da mal eine Umfrage gemacht in verschiedenen Facebook-Foren. Welche Wege kennt ihr alles? Was gibt es so? Und die habe ich einfach alle gemacht. Und wollte, ich habe ja auch Zeit, ne? Das eilt ja nicht sowas. Darüber habe ich das letzte Buch geschrieben, was ich auch fast am interessantesten finde, weil es nochmal die Vielfalt des Harzes einfach zeigt. Ne, wen ich ja noch vergessen habe, sind solche Menschen wie Goethe, der natürlich fleißig da gewesen ist, oder auch Heinrich Heine. Ne, da gibt es einen Heinrich-Heine-Weg. Da gibt es auch. Der ist nicht so bekannt, ehrlicherweise, weil da haben Historiker ein Buch drüber geschrieben. Es gibt die Harzreise von Heinrich Heine. Das ist ein Buch, was damals sehr bekannt war, 1800 Kruch. Und Historiker haben diesen Weg nachvollzogen. Und den kann man, ich glaube, 130 Kilometer hat der oder so, dann gehen. Und dann habe ich immer Stück für Stück die ganzen Wege gesucht. Der Karstweg hat über 200 Kilometer, das ist im Südharz entlang. Ne? Karstlandschaft, völlig anders wieder, nicht so ähnliches wie in Triest zum Beispiel. Ne? Ich hast du auch diese Karstlandschaft da. Davon handelt das Buch, von diesen vielen verschiedenen Wegen, die man machen kann.
Wie viele Wege sind das geworden in dem Buch?
Ich glaube, 40 Wege sind das geworden. Ich muss mal gucken. Weil dazu gehören natürlich auch die Wasserwanderwege zum Beispiel. Davon gibt es, ich glaube, 25. Nicht? Und von den langen Wegen, ich sag mal, ja, das sollten so 20, 25 sein.
Aber das ist halt schon ordentlich, also sehr, sehr ausführlich, ne? Also, du hast ja gesagt, ja, es gab vorher.
1500 Kilometer.
Ja, und es gab vorher kein einziges Buch, was halt eben diese ganzen Wege, gesammelt hat, sondern immer nur irgendwie einzelne Webseiten oder halt Broschüren.
Ja, es gab mal ein altes Buch über die Wasserwanderwege, weil die auch historisch eben interessant sind. Nicht? Und
ist das Buch von dem Heinz Helfken?
Nee. Das ist noch ein anderes Buch. Das kommt aus dem Radtourer-Bereich.
Wollte ich nämlich gerade sagen. Der ist ja rein, ist Journalist. Ja. Der hat ja auch so wie du eine Radweltreise gemacht, ne?
Genau, ja. Ja, das Buch habe ich übrigens wieder neu aufgelegt. Ne? Das gab es ja nicht mehr zu kaufen und dann habe ich mir die Rechte besorgt, weil ich das Buch so schön fand und weil es auch ein historisches Dokument ist und habe das dann neu aufgelegt und die Bücher gibt es immer noch und die kommen jetzt aus Hannover.
Sehr cool. Ne? Was du nicht alles machst, ja. Ich meine, das machst du alles nebenbei, oder? Oder ist das, wird das immer mehr zum Hauptjob?
Nein. Also ich sitze jetzt auch gerade hier in einer Autismusambulanz, die ich leite und war am Wochenende gerade wieder von der schönen Tagung zum Thema Autismus. Das ist mein Arbeitsthema. Das mache ich alles nebenbei tatsächlich.
Das ist das Gegenpol zur Arbeit, dass damit alles wieder in der Balance ist.
Ja, es entspannt. Also ein Nachbar von mir hat letztens die Geschichte erzählt von einer Lehrerarbeitskollegin, die alle 14 Tage in den Harz gefahren ist. Und die sagte, wenn sie das nicht gehabt hätte, dann hätte sie ihr Berufsleben nicht durchgestanden. nicht? Sondern alle 14 Tage die Erholung. Nicht, heute nennt man das ja Waldbaden, nicht? Das ist ja auch ein sehr spannender Begriff. Aber einfach so alle 14 Tage im Wald zu sein und da sich Ruhe und Erholung zu gönnen, das ist genau das, was ihr geholfen hat dabei. Und das merke ich auch, nicht? Also man kann einfach die Gedanken dann viel besser kreisen lassen, man kann viel besser durchatmen, man bewegt sich. Also da ist das ist eine tolle Möglichkeit, ja.
Ja, Waldbaden kommt ja aus dem Japanischen, glaube ich, ne?
Ja.
Wird oftmals einfach nur mit Bäume umarmen verwechselt, aber das ist es ja eigentlich nicht.
Nee, das geht mittlerweile deutlich darüber hinaus. Und das kann man in Deutschland auch schon unter professioneller Anleitung machen. Das geht da, ja. Ne? Also insofern, ja.
Ja,
und man muss sich Waldbaden, man kann auch einfach da wandern. Und das ist aber das, was einen so entspannen kann. Nicht? Man sieht einfach die Natur, nicht? Und du hast einfach ein viel besseres Drumherum als in der Stadt.
Ja, absolut. Ich habe übrigens, also ich habe nach deiner Folge zu Via Alpina, habe ich zu Line gesagt, Line, wir müssen wieder unbedingt in die Berge, wir müssen wandern. Und jetzt haben wir natürlich gerade ein Kind bekommen, das ist ein bisschen schwer mit, wir müssen jetzt wieder wandern, aber wir haben eine Hüttenwanderung gebucht im genau. Juli. Dann ist die Kleine fünfeinhalb Monate, vielleicht ein bisschen früh, aber wir gehen nicht so hoch und nicht so lang.
Da hast du noch gesichert hinten wahrscheinlich auf dem Rücken dann, ne?
Ich weiß es noch nicht. Muss ich mich noch ein bisschen mit auseinandersetzen, wie und was wir machen. Aber auf jeden Fall haben wir uns Hütten rausgesucht, die noch Plätze haben und die noch einzelne Zimmer frei haben, damit wir nicht ganz so störend sind im Bettenlager. Und ich bin gespannt. Ja. Also das auf jeden Fall schon mal dazu. Hast du noch ein paar Anekdoten aus deiner Zeit im Harz, die dir so besonders in Erinnerung geblieben sind?
Also eine, wir waren bei dem Thema Tiere ja noch gar nicht.
Oh ja.
Und ich habe ein Lieblingstier im Harz, das ist der Feuersalamander. Da ist ja dieser Salamander, nicht, der schwarz ist. Den kennt man aus den Alpen auch immer mal wieder, ne? Dann habe ich den auch da Via Alpina nämlich auch gesehen. Der ist nicht nur schwarz, sondern der hat so ganz gelbe Flecken drauf. Und jeder Fleck oder jeder Feuersalamander ist anders, das ist wie so ein Fingerabdruck. Und ich habe den einfach nie gesehen. Und dann habe ich darüber gerade wieder hab ich gesagt, oh Mensch, ne, ich habe noch nie einen Feuersalamander gesehen. Und dann wäre ich fast auf einen draufgetreten. Also das war so knapp, ich war einfach nicht aufmerksam genug. Und mittlerweile ist es so, dass ich einmal weiß, wo Feuersalamander sind und tatsächlich fast überall und zu welchen Jahreszeiten und zu welchen Klimabedingungen man den am besten trifft. Also wenn man viele Feuersalamander sehen möchte, dann ist es total hilfreich, wenn man bei Regen geht, wenn es so ein bisschen warm, aber regnerisch und also ekliges Wetter, wo keiner geht. Mhm. Und dann hat man plötzlich die Wege voll mit diesen Feuersalamandern. Und das ist wirklich total beeindruckend, diese Tiere zu sehen. Nicht? Alles andere, also ein Wildschwein kann auch mal um die Ecke kommen. Das passiert da auch. Nicht? Die schlafen ja am Tage dann eher. Und wenn man dann plötzlich mal, was weiß ich, zum Pullern an die Seite geht und irgendwie so hohes Gras reingeht, dann kann es mal passieren, dass man dann so eine Rotte Wildschweine aufscheucht. Nicht? Da muss man dann schon vorsichtiger sein.
Gefährliche Tiere.
Aber ja, das ist gefährlich dann, genau. Nicht? Da muss man dann schon aufpassen.
Vor allem
mit
Kleinen, ne?
Mit den kleinen Cubs, das waren die bei den Bären, ne? Genau, bei den Bären in Alaska hießen die Cubs, aber nee, bei den Kleinen, genau, da muss man aufpassen dann. Nicht? Rehe hat man natürlich auch mal wieder, nicht? Und nett ist, es gibt in der Nähe von Blankenburg, da läuft irgendwo ein weißer Hirsch rum. Und dann, ich habe den auch einmal gesehen, dachte, kann das eine Täuschung gewesen sein? Und dann liest man so in den Foren, ne? Ich habe da, glaube ich, einen weißen Hirsch gesehen. Nicht so. Und sowas kann man dann auch mal entdecken da. Nicht? Also das ist so etwas, was ich so als Besonderheit damit verbinde. Oder eben auch mal, was ich, viele von diesen Burgen und Schlössern, die werden ehrenamtlich betreut. Das heißt, da hast du dann Menschen, die ganz begeistert von dieser Anlage sind. Und dann war ich mal auf dem Schloss Blankenburg und da war keiner. Und dann kam so ein Typ und sagte, sag mal, ich will jetzt hier mal einen Freund rumführen, willst du nicht mal mitkommen? Und dann hat er eben alle Schlüssel gehabt für dieses wunderschöne Schloss und hat da eine Führung gemacht, die natürlich ganz anders lebt. Nicht? Wenn du Leute hast, die engagiert dabei sind, nicht? Die das zeigen wollen. Das gleiche übrigens auch beim Klosterweg. Nicht? Also die beeindruckendsten Kloster waren für mich immer die, wo dann der ehrenamtliche Rentner aus dem Dorf davor saß und einem dann das Kloster gezeigt hat und einfach ganz viele tolle Geschichten dazu erzählen konnte. Nicht? Also, oder was auch nett ist, wir haben eine Fischzucht und wenn du dann an den Karpfteichen entlang gehst und so tust, als wenn du denen was zu essen reinwirfst, dann machen sie alle ihr Maul auf und gucken nach oben. Sieht total lustig aus. Nicht? Die begleiten dich dann so wie Kühe auf einer Weide. Ne? Die können ja, gehen ja auch manchmal so mit, das machen die Karpfen auch. Mhm. Ja, sowas kann man auch mal sehen. Also, ne? Ja, also ich glaube, achso, eines noch, das habe ich noch ganz vergessen, das Bodetal habe ich vergessen, den Grand Canyon des Nordens.
Ja.
So. Nicht? Das ist ein ganz enges Tal, wo sogar alpine Wege ausgewiesen sind, die ehrlicherweise auch so gefährlich sind wie alpine Wege. Da ist tatsächlich schon jemand zu Tode gekommen, weil er da nicht aufmerksam genug ist, nicht gewesen ist. Nicht? Das war schon dramatisch. Aber wo man Felsformationen hat, die man sonst... Grand Canyon ist ein Tick übertrieben natürlich, aber schon sehr beeindruckend ist, ja. Nicht? Da kann man dann von der Rosttrappe runterschauen in dieses tiefe Tal. Und das Ganze verbindet sich ja auch zum Beispiel mit den Hexen. Ne? Wir haben ja den Hexenstieg schon gehabt, aber es gibt natürlich auch den Hexentanzplatz im Tale und es gibt die Walpurgisnacht, wo dann nicht, durch ganz viele Orte im Harz die verkleideten Hexen ziehen. Und manches Mal, sagt man sich, reiten da auch welche auf dem Besen durch die Gegend. Also ganz viel Sagen auch, ganz viel Märchen auch, ganz viel Geschichten, die sich dann um die Felsen ranken oder um einige Flüsse. Und eine interessante Besonderheit, es gibt die sogenannten Bodesteine. Und zwar ist früher ja auch das Kupfer dort abgebaut worden. Mhm. Und das, was beim Rauslösen des Kupfers, also die Schlacke, nicht? Kennt man vielleicht nur aus den Zeiten, so als man was über Hochöfen und Stahlherstellung gelernt hat. Das wurde früher einfach in die Flüsse reingegossen. Und seit 1400, 1500 Kruch ist das dann immer die Flüsse, fließt es die Flüsse runter. Und wenn man das weiß und die Flüsse kennt, dann kann man diese Schlacke aus dem Mittelalter dort noch einsammeln. Ganz, ganz schöne Geschichte so.
Was macht man denn damit?
Sich drüber freuen und sammeln, die schimmern so bläulich und sich vorstellen, wie vor 300, 400, 500 Jahren die Menschen da mit diesem Metall gearbeitet haben.
Ja, okay. Ja, ja. Aber das liegt dann da überall im Fluss.
Ja, man muss es schon kennen, man muss es schon suchen, man muss es ausbuddeln, so. Aber das geht da auch, ja.
Ja. Ja, aber
in der Bode liegt da ein bisschen was rum.
Ja. Aber wenn ich eins mitgenommen habe, dann ist es aber dann doch, wie abwechslungsreich das ist dort. Ne? Also ich erinnere mich jetzt, ja, also jetzt das durch das Gespräch, also ich bin nicht nur einmal dort gewesen, sondern auch mehrmals dort gewesen. Und ich kann mir dann manchmal auch nicht immer so die ganzen Namen der ganzen Orte merken. Ich weiß noch, Quedlinburg hatte ja auch so diese ganzen, heißt das so?
Quedlinburg? Richtig, Weltkulturerbestadt Quedlinburg.
Ja, hat so die ganzen
ein bisschen nördlich.
Nach Fachwerkhäuser und so, ne?
Ja. Ja, wunderschöne Stadt, nicht? Die ganze Stadt, nicht? Ist Weltkulturerbe da, nicht? Eine wunderschöne Altstadt,
ja.
Nicht? Ganz viele tolle Museen auch, nicht? Auch sehr viel Geschichte von Kaisern, nicht? Die Kaiserpfalz, nicht? Haben wir auch noch nicht zum Thema gehabt, nicht? Die Kaiser, nicht? Früher war Goslar ja eine sehr, sehr reiche Stadt, weil in Rammelsberg das Silber gefördert worden ist. Und dann haben die Kaiser da natürlich ihr Geld gedruckt, nicht? Und entsprechend reich war natürlich auch diese Stadt. Nicht? Und das hat man da an ganz vielen Stellen, welche Bedeutung, also Bischofssitze gab es da, wo jetzt noch eine Wiese ist zum Beispiel. Nicht? Also ganz viele Dinge, wo man denkt, Mensch, ja, das ist eigentlich noch gar nicht so lange her und trotzdem schon so lange her, dass davon kaum mehr Reste sind oder halt mal sich eine alte Mauer findet. Nicht? Also bei 500 Burgen und Schlössern, da hast du natürlich eine ganze Menge alter Mauern noch, die da rumstehen.
Ja.
Und manches Mal steht vor so einer alten Mauer auch noch ein Stempelkasten und dann freut man sich doppelt.
Ja, apropos Stempelkasten, ich habe mich gefragt, gibt es dafür eigentlich ein Stempelbuch, wo alles so kategorisiert drin ist? Oder holt man sich einfach nur ein leeres Büchlein und stempelt dann einfach jede Seite voll?
Nee, das ist viel schöner. Es geht nämlich von der Harzer Wandernadel, diese Stempelbücher, wo du die 220 Stempel reindrücken kannst. Und dann bis zum Ende Wanderkaiser. Du wirst auch noch vorher, für die Kinder gibt's noch die Wanderprinzen mit 11 Stempeln oder dann gibt es den Wanderkönig mit 50 Stempeln, dann gibt es ein Sonderabzeichen und so weiter. Das ist wirklich ganz toll gemacht. Nicht? Auf der Website von der Harzer Wandernadel kann man das gut sehen. Und die geben eben auch Hefte raus für die besonderen Wege. Das heißt, dann weißt du, wo ist Luther da längst gegangen, was ist ihm dabei passiert, oder auf dem Grenzweg, nicht, zu jeder Stempelstelle, die es da gibt, eine besondere Geschichte, oder an welchen Stellen ist der Goethe gewesen und hat das dort besucht und was ist ihm dabei passiert, was hat er dabei gesehen. Da gibt es, ich würde mal sagen, insgesamt bestimmt 20 verschiedene Stempelhefte.
Okay. Nicht? Und haben die dich also schon mit Bild auf ihrer Webseite gewürdigt als Botschafter?
Na, sie bieten auch meine Bücher mit an.
Ah, okay, immerhin.
Auf den Büchern bin ich dann mit drauf.
Immerhin. Sehr gut. Genau, denn du hast sehr, sehr viel für den Harz getan in den letzten Jahren und hast viel Infomaterial für die da zusammengetragen, damit andere besser informiert und inspiriert sind.
Ja, also ich stelle alle Wanderungen, die ich mache, die stelle ich halt frei zugänglich dann auf der Komoot-Plattform da zur Verfügung. Nicht? Und habe früher tatsächlich zu jeder Wanderung so einen kleinen Film gemacht, damit man sich das schon mal vorstellen kann und dass man den Stempelkasten auch findet. Nicht? Manchmal ist der ein bisschen versteckt.
Wahnsinn, was du alles machst.
Und habe zu jeder langen Wanderung auch einen Film gemacht. Natürlich nur so, ne, das ist natürlich kein professioneller Film oder was, aber so, dass man dann mal 20 Minuten gucken kann, wie ist denn der Klosterwanderweg oder wie verläuft der Grenzweg, nicht, dass man eine Idee kriegt, auf was man sich vorbereiten kann, wo man drauf achten sollte.
So, du redest von Filmen, ich denke so, ja gut, hat vielleicht so 2 Minuten zusammengeschnitten und sagst so 20, also es ist doch total irre, also wirklich total irre. Hut ab, meinen imaginären Hut, den ich gerade aufhabe, den ziehe ich vor dir, vor der ganzen Arbeit, die du machst. Wenn du magst, dann würde ich dein Komoot-Profil vielleicht auch in den Shownotes verlinken, damit du vielleicht noch 2 Follower mehr bekommst und aber halt eben noch viele Leute inspirierst, dir nachzuwandern und sich da vielleicht Inspiration fürs Wochenende rauszusuchen.
Ja, sehr gerne. Das kann man da wirklich gut machen. Und gerade je nachdem, in welcher Region man um den Harz herum auch wohnt, kann man ja gucken, ich lieber eine Wanderung unten rechts oder oben links oder lieber mit Burg oder lieber mit Bergbauelementen oder so, nicht? Und dann nicht vergessen, da ein bisschen Zeit für einzuplanen, weil man kann ja eben ganz viel auch besichtigen. Und wenn man dann sagt, hey, ich gehe mal heute 25 Kilometer und dann sehe ich noch 2 Bergwerke, das ist dann schon schwer, ne? Weil man kann dann eine Führung machen, man kann runtergehen in die Bergwerke, und das ist immer sehr, sehr beeindruckend.
Ja.
Dafür Zeit einplanen. Mir ist das beim Klosterweg so gegangen. Nicht? Da habe ich gedacht, ja, super, kein Problem, die Strecke. Aber die waren dann so interessant. Und wenn du dann 2, 3 Klöster an einem Tag hast, dann brauchst du auch mal so 2, 3, 4 Stunden extra. Mhm. Und dann noch 20 Kilometer ist dann so ein bisschen, war ein bisschen doll an einigen Stellen. Dann.
Ja. Ja, kann ich mir vorstellen.
Aber das beschreibe ich immer in den Filmen oder in den Büchern, damit man das dann, solche Fehler dann nicht wiederholt, sondern das dann entspannter macht.
Ja. Klasse. Michael, vielen, vielen Dank für heute und für deine Harzer Inspiration. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere dir vielleicht folgt und das ein oder andere nachwandern wird. Auch an der Stelle auch nochmal offiziell danke für die Inspiration für unsere Hüttenwanderung, denn ich glaube, ich wäre nicht darauf gekommen, hätten wir uns das letzte Mal nicht darüber unterhalten. Und vielen Dank für deine Zeit. Ja. Ich bin sehr dankbar, dass wir nur einen Ruckler oder 2 kurze Ruckler auf unserer langen Verbindung zwischen Johannesburg und Hannover gehabt haben. Und
ja, erstaunlich, ne? Ja. Ja, sehr schön. Freut mich auch. Vielen Dank, dass ich ein bisschen Werbung für den Harz machen konnte, weil es ist wirklich einfach ein schönes Gebiet. Und das wurde genau, wie du das beschrieben hast, nicht? Es wird aufgrund der Erfahrung von früher ganz oft unterschätzt, nicht? Und es ist so abwechslungsreich, nicht? Also, nicht, wenn dann wieder in den Verkehrsrichtung im Norden kommt, nicht? Fahren Sie nicht zum Brocken, weil es so voll, nicht? Dann fahren Sie mal, nicht, zum einfach in den Süden vom Harz, nicht? Da ist dann einfach viel unberührter Schnee, da kann man rübergehen und man ist ganz alleine und kann das total genießen mit Schneeschuhwanderung oder so, nicht? Also gut, ich hätte noch stundenlang weiter erzählen können über den Harz, aber das ist das Besondere, ne? Diese abwechslungsreiche Landschaft da. Und vielleicht freut sich ja der ein oder andere und wird das demnächst auch mal nachwandern, wer weiß es.
Vielleicht muss ich dem Harz nochmal eine Chance geben. Er ist ja jetzt gar nicht mehr so weit. Ich glaube, von Hamburg, wie lange fahre ich dahin? 4 Stunden, glaube ich, ungefähr. Ist auf jeden Fall deutlich näher.
Nach Hannover fährst du 1,5, dann nochmal 1,5 Stunden, kommst du hin. Also je nachdem, so, der ist ja ganz schön lang und also breit und hoch, der Harz, ne? Also so mit 3 Stunden kommst du, glaube ich, schon an die Ausläufer ran.
Ja. Naja, vielleicht ist ja irgendwann mal Zeit dafür.
Wenn du wieder aus Südafrika zurück bist oder so.
Genau. Also, bis ganz bald und vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. War sehr schön. Mach's gut. Tschüss.
Das war's auch schon wieder. Für diese Woche und für diese Serie. Unsere fast 2-jährige Serie, nonstop, jeden Dienstags um 4 Uhr, geht heute vorbei oder zu Ende. Wir brauchen eine Pause. Unser Team braucht eine Pause. Wir müssen alle mal neue Energie sammeln. Beziehungsweise ich bin viel auf Reisen unterwegs und sammle neue Inhalte, neue Geschichten. Also schau gerne mal auf Instagram vorbei, wenn du Lust hast. Unter Off the Path findest du mich da. Und wir sind dann im September irgendwann wieder zurück mit neuen Geschichten. Einige davon sind schon aufgenommen übrigens und die werden richtig toll und richtig spannend, sehr, sehr spannend. Und ja, auch der Daily wird eine kleine Pause einlegen, nachdem wir jetzt auch schon wieder fast 150 Folgen täglich veröffentlicht haben. Es ist Zeit, auf den Pausenknopf zu drücken und neue Energie und neue Inspiration aufzuladen. Und genau, dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder. Pass auf dich auf. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich auf deine Nachrichten weiterhin, wenn dir was gefällt. Und bis bald.